Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Spezialisten für Ihr Reiseerlebnis im Norden. Lassen Sie sich für Ihren nordischen Sommertraum inspirieren auf contiki.ch.
NZZ Akzent. Donald Trump sagt ja viel, wenn der Tag lang ist. Man kriegt auch gar nicht mehr immer so alles in jedem Detail mit. Und etwas, was die meisten von uns wahrscheinlich nicht so auf dem Radar hatten, das waren seine Aussagen zu Südafrika vor ein paar Wochen. Das war Anfang Februar im Weißen Haus, da hat er das hier gesagt.
Well, we'll see what happens, but the South African situation is very, very dangerous and very bad for a lot of people. There's tremendously bad things going on, including the confiscation of property. And worse, much worse than that. You know what I'm talking about.
Er spricht von einer gefährlichen Situation, von enorm schlechten Dingen und von Landenteignungen. Christian, du bist unser Südafrika-Korrespondent. Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen? Was meint Trump damit genau?
Ja, Donald Trump spricht natürlich über die Weißen in Südafrika. Ungefähr 7% der Bevölkerung sind weiß. Eine Minderheit also im Land, aber mit 4 Millionen doch eine sehr bedeutsame. Trump behauptet immer wieder, dass sie wegen ihrer Hautfarbe benachteiligt werden, oft gezielt Opfer von Gewaltverbrechen werden. Mhm. Aber Belege dafür, dass auf sie jetzt gezielt Jagd gemacht würde, gibt es nicht. Interessanter ist da schon dieser Punkt der Landkonfiszierung, den er angesprochen hat. Und tatsächlich gibt es seit Januar ein Gesetz, das die Enteignung von Farmland unter sehr spezifischen Umständen erleichtert und das auch noch ohne Entschädigung. Also Trump setzt sich da besonders für die Buren ein, also die ultrakonservativen Nachfahren der ersten weißen Siedler in Südafrika. Und das meint Trump mit seinen Aussagen.
Hat er dann auch schon irgendwie Taten folgen lassen?
Ja, absolut. Also Südafrika ist auf jeden Fall eines der Länder, was absolut ins Visier von Donald Trump geraten ist. Also er hat jegliche Hilfszahlungen an Südafrika gestoppt. Er hat den Botschafter ausgewiesen und er ist jetzt auch noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, dass diese Buren sogar Asyl bekommen könnten in den USA. Wie gesagt, wir sprechen hier über mehrere Millionen Menschen. Also das ist dann doch schon eine ziemlich weitreichende Dimension.
Und damit hat Donald Trump in ein Wespennest gestochen. Die Südafrikaner sind empört über diese Einmischung und das aus ganz verschiedenen Gründen, sagt Korrespondent Christian Putsch. Ich bin Alice Grosjean. Also, du hast gesagt, Donald Trump findet die Situation der Buren anscheinend so unhaltbar, dass er ihnen jetzt sogar schon Asyl angeboten hat. Und er behauptet, Südafrika würde die Rechte dieser weißen Minderheit missachten und die Menschen sogar gezielt enteignen. Lass uns das mal ganz kurz fact-checken, Christian. Was ist da konkret dran?
Genau, also es geht um den Expropriation Act, der wie gesagt seit Januar Gesetz ist. Das ist ein Expropriation Act, wie es auch in den anderen Ländern teilweise gibt. Zum Beispiel, wenn eine Autobahn gebaut werden soll, dann gibt es auch zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland entsprechende Regelungen, dass man dann auch Privateigentum enteignen kann. Mhm. In Südafrika geht aber dieses konkrete Gesetz darüber hinaus, weil es soll in spezifischen Fällen einfach auch keine Kompensation geben. Und das ist natürlich mit der Verfassung nur sehr schwer zu vereinen. Die Formulierung ist auch juristisch inzwischen so vage, dass es schon die berechtigte Sorge gibt, dass vielleicht auch ein Provinzbeamter das mal schnell anordnen kann. Die Regierung sagt nein, das ist in sehr, sehr spezifischen Fällen nur der Fall. Fakt ist, dass diese Debatten in Südafrika völlig überhitzt sind. Enteignung von Land ist natürlich besonders emotional in Südafrika angesichts der 350 Jahre langen Geschichte der Rassentrennung, auch stark verbunden mit der Apartheid. Insofern ist das in Südafrika ein besonders emotionales Thema.
Kannst du das genauer erklären, die Enteignungen während der Apartheid?
Also das hat natürlich schon davor angefangen, ab 1913 besonders. Das heißt, viele Millionen von schwarzen Südafrikanern wurden umgesiedelt, in vielen Fällen auch enteignet. Besonders das fruchtbarste Agrarland wurde an die Weißen verteilt. Die Schwarzen wurden in Randgegenden, in die sogenannten Homelands umgesiedelt. Und natürlich mit dem Ende der Apartheid hat man versucht, diese Ungerechtigkeit wieder aufzuheben. Und das ist leider nicht so gelungen, wie man sich das 1994 damals vorgestellt hat. Noch immer sind 70% der Agrarfläche im Besitz der Weißen. 7% der Bevölkerung sind weiß. Insofern ist das eine extreme Ungerechtigkeit. Und die Frage ist natürlich, wie kann man diese Ungerechtigkeit beseitigen? Es gab durchaus Versuche, das sehr, sehr geordnet zu machen. Aber wie gesagt, mit mäßigem Erfolg. Deshalb wird dieses Thema jetzt auf diese sehr umstrittene Weise nochmal neu angefasst.
Okay, also vor diesem Hintergrund dann doch ein bisschen zynisch von Trump, die Dinge so zu verdrehen. Aber ungeachtet dessen ist das ja eigentlich ein innenpolitisches Thema in Südafrika. Also warum interessiert sich Donald Trump überhaupt dafür?
Ja, ein kleines bisschen wegen Elon Musk, der ist ja in Südafrika geboren und dort aufgewachsen. Aber ich glaube, die wichtige Rolle ist tatsächlich dieses Narrativ Trumps vom unterdrückten weißen Mann. Da kann man natürlich in Südafrika schon argumentieren mit Gesetzen, die sich gegen Weiße richten. Und Trump erwähnt dort gerne den sogenannten weißen Genozid gegen weiße Bauern. Ja.
Was ist das?
Ja, das ist die Frage, ist das eine rassistische Verschwörungstheorie oder ist da was dran? Das wird natürlich viel diskutiert. Es gibt tatsächlich ungefähr 50 Morde an Farmern in Südafrika pro Jahr. Das ist eine eigene Kriminalitätsstatistik. Das ist eine skandalös hohe Zahl, auf jeden Fall. Man muss allerdings bedenken, dass es in Südafrika jährlich über 20.000 Tötungsdelikte gibt. Ja, das heißt, auch wenn diese Zahl von 50 getöteten Bauern sehr hoch ist, heißt das nicht, dass hier gezielt Jagd auf weiße Bauern gemacht wird.
Also wahrscheinlich dann schon auch wieder ein bisschen verdreht in die Argumentation rein, dass es dann passt.
Absolut.
Wenn wir ein bisschen von Trump jetzt mal wegkommen, die Leute, die das wirklich betrifft, was sagen denn die Buren in Südafrika selber dazu, dass sie jetzt Trump so an ihrer Seite haben?
Ja, das wollte ich natürlich auch wissen und ich bin deshalb an den ja vielleicht kontroversesten Ort in Südafrika gefahren. Der heißt Orania. Orania ist ein ja Dorf, Kleinstadt, 3000 Leute wohnen da und das ist tatsächlich der einzige Ort in Südafrika, wo es weiterhin Rassengesetze gibt. Die haben es tatsächlich durchgesetzt, dass dort nur Buren leben dürfen. Ja, das heißt
also nur weiße Menschen, die den Buren angehören. Und das ist gesetzlich so geregelt.
Das ist ein Ort, der von Privatleuten einst aufgekauft wurde. Ein Ort, der ja überwiegend im Privatbesitz ist, der aber tatsächlich inzwischen zur Gemeinde klassifiziert wurde, also durchaus eine staatliche Struktur hat. Dort haben die Bewohner durchgesetzt, dass sie Tests durchführen können. Das heißt, keine DNA-Tests, aber doch auch Befragungen, wo abgefragt wird, okay, entspricht ihr hier unserem Familienbild? Sprecht ihr Afrikaans? Geht ihr zur Kirche? Denkt ihr auch, dass eine Frau mit einem Mann verheiratet sein muss und es keine anderen Ehemodelle geben soll? Also ein sehr traditionelles Bild. Und dieser Test ist tatsächlich für jeden dort vorgeschrieben, der länger als einen Monat bleiben will. Und entsprechend haben die es dort geschafft, dass dort ausschließlich weiße Buren leben, ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht's dort aus?
Ja, das ist ein Ort, der ist tatsächlich in the middle of nowhere, ja, also am Po der Heide, wie man sagt, ja, das ist tatsächlich in der Halbwüste Karoo. Man fährt da 150 Kilometer fast von der nächsten größeren Stadt dorthin, umgeben von Farmen, relativ strukturschwache Gegend, auch nicht so einfach dort Landwirtschaft zu betreiben. Da gab es halt diese Stadt, die Ende der 80er Jahre zum Verkauf war, die auch nur eingerichtet worden war, um ein paar Dämme zu bauen. Dort wohnte dann keiner mehr und dann haben sie gesagt, okay, das soll hier die Heimat der Buren werden. Ein paar sehr extrem denkende Buren und haben sich diese Stadt gekauft. Ja, die Stadt wächst immerhin mit 10% jährlich. Es gibt also einen gewissen Zulauf und ja, Gäste sind halt ein paar Tage willkommen, aber mehr auch nicht, ne?
Wir sind gleich zurück.
Der nordische Sommer ist eine Einladung, die Sehnsucht nach Weite und Abenteuer zu stillen und ein neues Kapitel ihrer Reisegeschichte zu schreiben. Erleben Sie die endlosen Wälder Lapplands, das kulturreiche Baltikum, die imposanten Schlösser Schottlands oder die faszinierenden Landschaften Islands. Planen Sie jetzt Ihr Nordenabenteuer auf contiki.ch.
Es hört sich sehr patriotisch an. Was ist das für ein Lied? Was ist das für ein Event? Was hast du da mitgekriegt?
Ja, also ich war Ende Februar da. Das war dann tatsächlich auch zufälligerweise einer der größten Feiertage der Buren. Da wurde einer Schlacht gedacht, wo sie den ersten Burenkrieg gewonnen haben. Und diesen sehr, sehr historischen Tag für die Buren haben sie halt genutzt, um ihre offizielle Hymne jetzt vorzustellen. Ja, das heißt, es gibt jetzt eine eigene Hymne für diesen winzigen Ort, Orania. Die haben übrigens auch ihre eigene Währung schon verabschiedet, den Ora. Also alles Merkmale, die man sich eigentlich so für einen eigenen Staat vorstellt. Und entsprechend kontrovers ist dieser Ort also auch.
Und ich spüre das aber raus, die Menschen, eben, sie haben eine eigene Hymne, sie haben eine eigene Währung, sie scheinen sehr heimatverbunden, sehr stolz auch zu sein darauf. Wollen die denn überhaupt in die USA als Flüchtlinge oder ist das komplett an der Realität vorbei?
Ja, ich habe darüber mit Joost Trudom, einem der Wortführer von Orania, gesprochen und der sagte, ja, also es tut mir furchtbar leid, aber meine Familie ist schon 100 Jahre länger in Südafrika, bevor die USA überhaupt unabhängig wurden. Ja, das heißt, der will nicht Flüchtling werden und das geht den meisten in Orania so. Die wollen ihre eigene Kultur erhalten. Das heißt, die wollen weiter, dass sie ihre Kinder Afrikaans in der Schule lernen. Die wollen weiter in ihre erzkonservativen Kirchen gehen, die Dutch Reformed Church. Und das sind natürlich Dinge, die gehen nicht so einfach in den USA. Also das gibt halt die große Sorge, dass die Leute und die Jüngeren einfach ihre Kultur verlieren würden. Das heißt, das ist natürlich gerade entgegen der Prinzipien von Orania. Das heißt, dieses Angebot von Donald Trump wird dort dankend zur Kenntnis genommen, weil man natürlich internationales Spotlight jetzt hat und international wahrgenommen wird. Aber annehmen will das zumindest in Orania niemand.
Gibt es denn anderorts, jetzt außerhalb von diesem einen 3000-Seelen-Ort, noch Leute, die da interessierter dran wären?
Ja, die gibt es durchaus. Es gibt, heißt, insgesamt hätten 70.000 Interesse bekundet, wobei Interesse bekunden auch schon mal heißen kann, man fragt bei irgendwelchen Wirtschaftsverbänden nach, wie es denn ausschaut, ob man jetzt kommen könnte, ja, weil die US-Botschaft in Südafrika noch keine offiziellen Regelungen hier bekannt gegeben hat. Also es ist wirklich sehr, sehr unkonkret noch. Aber es gibt tatsächlich offenbar 70.000, die Interesse bekundet haben und sich das vorstellen können. Und insofern gibt es dort schon eine gewisse Tendenz, dass es Leute gibt, die sich das durchaus vorstellen können. Aber wie gesagt, 70.000 von über 4 Millionen weißen Südafrikanern ist jetzt natürlich auch keine absolute Massenabwanderung.
Also die Motivation hält sich in Grenzen von den weißen Südafrikanern und Südafrikanerinnen. Was ist denn die Haltung von offizieller Seite? Also wie hat Südafrikas Präsident darauf reagiert?
We are as South Africans a resilient people and we will not be bullied.
Präsident Cyril Ramaphosa hat sich schon klar geäußert. Er hat gesagt, we will not be bullied. Das heißt, wir werden uns hier nicht rumschubsen lassen, kann man grob sagen.
We will stand together as a united nation and we will speak with one voice in defense of our national interests.
Aber gleichzeitig betont er doch auch immer wieder in den letzten Tagen, ja, wie wichtig die Beziehung zu den USA ist und dass man versucht, diese Beziehung auch aufrecht zu erhalten. Das heißt, er versucht dort eher, das Feuer nicht anzuschüren und die Wogen ein bisschen zu glätten, wohl wissend, wie wichtig die Beziehungen zu den USA auch für Südafrika sind.
Also sich so dem Einfluss der USA zu entziehen, das kann er sich ja dann doch nicht ganz leisten. Und doch, wenn man jetzt so die komplette Abhängigkeit, die Beziehung Südafrika-USA ins Auge fasst, das kann ja nicht der einzige Grund sein, warum Trump jetzt irgendwie gerade das sagt, was er sagt, oder?
Nein, ist es auf gar keinen Fall. Der Hauptgrund aus meiner Sicht ist ganz klar, dass Südafrika die Klage gegen Israel angeführt hat vor dem Internationalen Gerichtshof, die Völkermordklage wegen des Gazakrieges. Und generell steht Südafrika sehr, sehr eng an der Seite der Palästinenser, historisch schon, besonders die Regierungspartei, der African National Congress, hat da über viele, viele Jahrzehnte gewachsene Verbindung. Und das ist Trump, der ja fest und eisenfest an der Seite von Israel steht, natürlich schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Das heißt, das spielt da rein, natürlich dann auch die Verbindung zur BRICS. Südafrika ist ja Teil der BRICS, ein strategischer Gegner der USA damit, relativ eng, zuletzt auch mit China, mit Russland auch und hat Verbindungen in Iran. Also das sind alles Dinge, die dort reinspielen, die Trump vielleicht nicht ganz so offen zur Sprache bringt in dem Fall, wie halt das Schicksal der Weißen.
Also es ist vielleicht auch ein bisschen Ablenkungsmanöver von dem, was wirklich auf der Agenda wäre?
Ja, teilweise sicherlich schon. Er hat die Weißen schon öfters erwähnt. Es passt auch in sein Narrativ. Aber auf der Trump-Agenda ist es natürlich weit untergeordnet im Vergleich zu Israel. Und da hat Südafrika sich felsenfest positioniert gegen Israel. Und das ist sicherlich der Hauptantreiber für Donald Trump. Aber gleichzeitig kann Südafrika sich jetzt auch da nicht zurücklehnen und sagen, okay, wir lassen das jetzt eskalieren. Ja, für Südafrika steht einfach viel mehr auf dem Spiel als für die USA. Die USA sind der zweitwichtigste Handelspartner nach China für Südafrika. Da steht einfach wahnsinnig viele Arbeitsplätze auch auf dem Spiel. Donald Trump überlegt sehr, sehr konkret, das Freihandelsabkommen, was er mit Südafrika hat, aufzukündigen zum Ende des Jahres. Insofern weiß Südafrika, dass es hier um einiges geht. Und insofern versucht Ramaphosa da auch eher die Wogen zu glätten und hoffentlich diese Kuh vom Eis zu bringen.
Vielen Dank, warst du da. Und Dankeschön für die Erklärung, Christian.
Vielen Dank. Herzlichen Dank.
Das war unser Akzent mit Korrespondent Christian Putsch. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört und bis zum nächsten Mal.